Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Nachthimmel-Ausgabe der Wissenschaft mit natürlich Ruth Grützbauch. Hallo Ruth.
Hallo.
Die Ruth, falls ihr es nicht wisst, betreibt in Wien ein Pop-up-Planetarium und ist so nett, mir und damit euch auch zu erzählen, was es am Nachthimmel zu sehen gibt. Und mittlerweile ist das Jahr ein Stück weit fortgeschritten. Es ist hoffentlich nicht mehr ganz so kalt, wie es gerade ist, wo wir die Sendung aufnehmen, wo es Anfang März nochmal fies Winter geworden ist, zumindest in Berlin.
Ja, hier
es,
auch.
Es ist furchtbar. Warum tun wir uns
ich
das?
Ich brauch's auch nicht mehr.
Nee, ich sag seit Jahren, was ist eigentlich passiert, dass der Mensch sich entschlossen hat, nördlich der Alpen zu siedeln?
Mhm. Ja, da war halt Platz, oder?
Ja, aber das kann doch nicht alles sein. Nee, ey, lass mich hingehen. Es war scheiß Wetter, aber viel Platz. Nee, ach, ich weiß nicht.
Das haben sie sich nicht so gut überlegt damals, ne? Nee, einfach mal rein und dann im Nachhinein war schon ein bisschen ungemütlich hier.
Ja.
Jetzt haben ich denke mir immer, es wäre okay, wenn es kalt, also es ist, ich finde es okay, wenn es kalt ist, aber es
nicht.
Ist zu lang. Ich glaube, es müsste, die Jahreszeiten müssten asymmetrisch sein. Die Bahn der Erde um die Sonne müsste elliptischer sein.
Ja.
Dann wäre das alles gelöst. Dann wäre irgendwie der Winter nur ganz kurz und der Sommer lang. Also zumindest auf einer Halbkugel. Auf der anderen wäre es dann umgekehrt, aber na gut, man kann
nicht. Ja gut, da müssen wir dann ja nicht wohnen. Da können ja die anderen.
Ja, genau.
Aber unsere Vorfahren, die so doof waren, nördlich der Alpen zu siedeln, hätten, wären dann wahrscheinlich auch so doof gewesen, genau auf der falschen Halbkugel.
Auf der anderen Halbkugel, ja, genau.
Mhm. Ein Kreuz.
Man kommt dem nicht aus, die Kälte, das ist irgendwie,
ja. Freuen wir uns über den Frühling, der hoffentlich jetzt da ist, und gucken auf den Aprilhimmel.
Genau, da merkt man ja schon, dass der Frühling da ist. Der Mond. Okay, du hast recht, es gibt was Mond-spezifisches im April für uns. Ja, es gibt. Bist du bereit?
Ja.
Einen Supermond.
Oh, was ist das nochmal?
Das ist, der Mond ist einfach ein bisschen größer.
Ist das so eins dieser Phänomene, wo man nicht so genau weiß, warum das so ist? Oder ist das?
Na doch, da weiß man schon ganz genau, warum das so ist. Und das ist auch ein echtes Phänomen im Sinne von nicht nur ein optisches Phänomen. Also es ist ja oft so, dass Leute irgendwie sagen so, gestern der Vollmond, der war so riesig und da war irgendwas und da war irgendwas Besonderes und so. Und in Wirklichkeit war es nur so, dass man halt gerade zufällig wegen dem schönen Wetter oder so den Vollmond ganz nah am Horizont aufgehen hat sehen. Und unser Gehirn, wenn es einen Vergleichspunkt hat, wie zum Beispiel einen Kirchturm oder was auch immer, wo wir wissen, wie groß der ist und wie weit er weg ist, ja, dann sagt uns unser Hirn, oh, dieses Ding muss gigantisch sein, weil das ist noch weiter weg. Ja. Und drum schaut der Mond dann größer aus. Bei diesem Supermond ist es so, dass der Mond tatsächlich größer ist, weil er einfach ein bisschen näher an uns dran ist. Also der Mond hat ja eine elliptische Bahn.
Ja.
Und wie ich mir vorher gewünscht habe, bei der Erdbahn.
Ja, der Mond hat's gut, ja.
Der hat's besser. Naja, ist ähnlich, auch nicht elliptisch genug für ordentliche Jahreszeiten am Mond. Nee. Also die Bahn des Mondes ist so, dass er einmal uns ein bisschen näher ist.
Mhm.
Also einmal im Monat quasi, ist er uns ein bisschen näher und dann zwei Wochen später, wenn er auf der anderen Seite steht, ist er weiter weg. Und so geht das weiter. Ja? Und diese elliptische Bahn des Mondes, die dreht sich aber ganz langsam.
Mhm.
Ja, das heißt, der Ort, wo der Mond uns näher ist, der ist nicht immer an der gleichen Stelle.
Mhm.
Und
warum
so ergeben sich
das?
Auch, warum macht er das, der Mond?
Nee, die Bahn, warum dreht die sich? Oder ist das normal im Universum?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man wieder den Himmelsmechaniker unter den Astronomen und Astronominnen fragen.
Ja, der hört das hier bestimmt und wird sich dann melden und uns berichtigen.
Der wird dann wieder sagen, außerdem wird er sagen, Supermond, so ein Blödsinn. Da lohnt sich doch gar nicht, darüber zu berichten.
Ja, so sind sie.
So sind sie, die Himmelsmechaniker. Ich glaube, dass es einfach sich ergibt aus diversen Neigungen von Himmelskörpern, dass das halt einfach alles nicht ganz symmetrisch ist. Die Ellipse ist ja was ganz was Normales. Also die Kreisbahn ist ja so, das wäre ja der Urzufall, wenn
es ein richtiger
die
Kreis
Bahnen wär. Genau kreisförmig wären. Also das ist einfach nur, weil eine Ellipse häufiger zustande kommt. Irgendwie ist eigentlich der normale Fall. Das ist nicht ganz perfekt, kreisförmig ist, ja.
Den Supermond, kann ich den mit bloßem Auge erkennen? Also gucke ich nach oben und denke, huch, der Mond ist aber heute besonders groß. Oder ist das eher was, was ich wissen muss und dann eventuell nachmessen kann?
Ja, es ist das Zweitere. Also es ist, genau, es ist schon so, dass es, also wenn man sehr aufmerksam ist und den Mond sehr gut kennt, dann wird es einem vielleicht auch so auffallen. Ja, es ist ungefähr, es sind ein paar Prozent. Also ich glaube, es ist maximal 7%, die der Mond größer erscheinen kann, dadurch, dass er uns dann einmal ein bisschen näher ist. Ne? Und wenn er uns, wenn wir Pech haben, dann ist es quasi ein Minimond, der hat sicher auch irgendeinen Namen, dann ist der Vollmond ganz klein, ja? Also ganz klein, ist er dann 7% kleiner.
Ja.
Als normal.
Ich überlege gerade,
das heißt,
was das Gegenteil
die Variation, genau, was ich weiß, Supra eigentlich.
Supra, ja, stimmt, Supramond.
Oder? Supramond, ein underwhelming Mond wäre das.
Wenn wir nicht schon Sendungstitel hätten, wäre das ziemlich geil, Supramond.
Ja. Ist gut, das klingt irgendwie nach Band ein bisschen, ja.
Wobei ich Underwhelming Moon mit so eigentlich eine noch geilere Metalband finde, so
Underwhelming. Ja, da wäre dann Supramond die Single aus.
Genau.
Oder so, ja. Ja, also der Unterschied, wie gesagt, ist maximal 15%, also zwischen Supramond und Supermond. Ja. Jetzt haben wir da einen neuen Begriff etabliert, den es gar nicht gibt. Egal. Der Unterschied ist irgendwie, also 15%, das ist nicht viel. Mhm. Ja. Ja, aber wenn man es weiß, glaube ich, ist es schon so, dass es einem ein bisschen dann auffallen kann, aber es ist ja, also wir wünschen uns ja oft auch, dass uns etwas auffällt. Ne? Das heißt, wenn man es weiß, kommt er einem vielleicht noch größer vor oder so.
Gibt es ein spezielles Datum, wo der Supermond am supersten ist?
Oder ja, also der Supermond
Megamond.
Ist ja einfach auch immer nur der Vollmond. Ne?
Okay.
Weil da sieht man es dann noch besser, wenn der Mond, also Supermond nennt man den Mond ja nur, wenn er uns nah ist und gleichzeitig voll ist, ja. Weil sonst wäre ja jeden Monat irgendwann ein Supermond quasi, ja. Irgendwann ist er ja uns
stimmt.
Dann immer.
Ja, das leuchtet ja. Ein. Ja.
Aber der Vollmond muss es sein, weil da ist er halt rund und da ist die Größe dann noch deutlicher zu bemerken. Und das ist der 27. April.
27.
Also erst also gegen Ende.
27. April ist Vollmond und dann.
Genau.
Genau, okay.
Genau, und da ist er. Da ist er super. Und da ist er knapp 30.000 Kilometer näher an uns dran als sonst. Also
das ist viel. Der ist ja gerade mal, was, 380.000 entfernt? Das heißt, sind so 7-8%
genau.
Näher dran schon, ne?
Genau, es ist fast 10%. Ja, genau. Das erklärt ja dann auch die dementsprechend größere Größe. Und okay. Was einem auch auffällt natürlich, oder was einem wahrscheinlich sogar noch mehr auffällt, ist das Licht. Also ein 7% größerer Mond
gibt
15% mehr Licht.
Warum gibt der 15%
also
mehr Licht
quasi
und nicht
das
7?
Doppelte.
Warum?
Naja, weil es eine Fläche ist und das irgendwie dann die Vergrößerung quasi quadratisch sich auswirkt.
Ne? Wie wieder was gelernt, ja, okay.
Also.
Und 15% mehr Licht ist richtig viel. Also ich meine, der Mond.
Also das
der
ist schon viel, ja.
Ist ja so schon sauhell, der Mond.
Ja.
Will man wirklich mal rausgehen und gucken, was man so an Fotografieren machen könnte.
Das ist dann wahrscheinlich einfach nur alles überbelichtet und man sieht die Strukturen gar nicht mehr so gut.
Nee, nicht den Mond, sondern die Welt.
Ach so.
Also Mondlicht macht ja auch ein sehr interessantes Licht. Also Mondlicht macht ja das Augenlicht zumindest schwarz-weiß. Und ich weiß gar nicht, was für... Ja, mal gucken. Was ist denn das für ein Tag? 27. April. Ein Dienstag, Mist. Naja.
Naja, das nächste Mal. Aber weißt du was, der nächste Supermond ist nämlich schon einen Monat später.
Och.
Da reden wir. Da reden wir dann das nächste Mal drüber.
Ich schneide einfach den Teil aus dieser Sendung raus und setze den in die nächste Sendung ein. Das merkt kein. Merken die.
Die
alle.
Das seid ihr.
Genau, die merken das nicht. Hört ja eh keiner zu.
Ja, voll. Wir plaudern einfach nicht. Ja. Genau, aber mit dem Licht, das zahlt sich, glaube ich, schon aus. Also das ist irgendwie einfach mal ein bisschen, dann schaut das Mondlicht, ja, es stimmt, du hast recht, natürlich, es taucht die Welt in ein ganz anderes Licht irgendwie, ja. So viel zum Mond. Was anderes noch, was mit dem Mond zusammenhängt, bevor wir zu den Sternen kommen.
Eine Frage hätte ich doch noch zum 27. April-Vollmond. Wie viel Uhr ist er denn überhaupt zu sehen? Also wann geht denn der auf? Weißt du das?
Na, wenn Vollmond ist, geht der Mond ziemlich genau dann auf, wenn die Sonne untergeht. Also vor allem im Frühling.
Ja, ja,
also der ist ja der Sonne genau gegenüber.
Ja, es ist peinlich. Mal gucken, ob ich das vielleicht rausschneide.
Nee, aber, hey, weißt du was? Das sind die Momente, wo Leute sagen, ah ja, stimmt, genau.
Ja.
Das ist jetzt nichts, was man so parat hat. Also da brauchst du dich nicht schämen, wirklich. Das ist einfach irgendwie, ja, ich finde, das ist gut, dass du das so sagst.
Ja, genau. Ja. Also, genau. Ich tue ja nur so doof. Das ist als Anwalt der Hörerschaft sozusagen. Ja. So, was war noch mit dem Mond, bevor wir zu...
Ah ja, genau. Bevor wir weiter. Was auch ganz cool ist, was man jetzt auch so im April oder auch noch im Mai ganz gut sehen kann, ist der Da Vinci Glow.
Da Vinci Glow.
Ja, das klingt auch ganz cool. Oder Erdschein nennt man das auch. Und das ist das Phänomen, dass wenn man quasi die unbeleuchtete Seite des Mondes trotzdem sieht, in fahlem Licht, das hast du sicher schon mal gesehen, wenn der Mond eine Sichel ist, eine ganz schmale Sichel,
stimmt,
und so
dann, ja, dann
kurz nach Sonnenuntergang, sieht man dann eben diese schmale Mondsichel und noch die andere, das, was auf die Hälfte fehlt. Ja,
ja.
Genau, das ist dieser Da Vinci Glow.
Woher kommt das Licht, das die andere Hälfte beleuchtet? Ist das, warte mal, wo muss die Sonne denn sein? Die ist hinterm Mond.
Genau, also eigentlich, also natürlich ist alles Sonnenlicht, aber der Name Erdschein deutet schon darauf hin.
auch hier habe ich als Anwalt der Hörer.
Dass es das Licht ist, das von der Erde reflektiert wird und so den Mond beleuchtet. Also es ist quasi doppelt reflektiertes Licht. Ne? Es kommt von der Sonne, leuchtet auf die Erde, leuchtet von der Erde zurück auf den Mond, wird auf der Mondoberfläche, auf der unbeleuchteten, nochmal reflektiert und das sehen wir dann, ja. Also es ist fahles Mondlicht, das aber natürlich auch von der Sonne kommt und nur den Umweg über die Erde nimmt.
Und Da Vinci hat das zum ersten Mal beschrieben oder warum heißt es Da Vinci Glow?
Genau, okay. Genau. Der hat als erster gecheckt, dass das nicht fahles Mondlicht ist, sondern dass das Licht der Erde ist. Weil früher haben die Leute geglaubt, dass das einfach wirklich der Mond ist. Ja, die haben sich gedacht, der Mond ist halt einfach so der dunkle Bruder oder die dunkle Schwester der Sonne und leuchtet in seinem eigenen, strahlt in seinem eigenen fahlen Licht. Und wenn der Mond beleuchtet ist von der Sonne, dann sieht man dieses fahle Licht halt nicht, aber so schon. Und der Vinci hat dann irgendwie, ja, hat sich das irgendwie überlegt. Ja. Und dass es eben immer nur dann auftritt, wenn der Mond der Tagseite der Erde gegenübersteht, quasi, ja. Und dann hat er das irgendwie so deduziert, dass das natürlich das reflektierte Licht der Erde sein muss, was man da sieht, ja. Drum ist es funktioniert im April und Mai ganz gut, weil da aufgrund der Bahnen von Sonne, Erde, Mond und so weiter, der Mond recht hoch am Himmel steht, die Mondsichel, ja. Also in dieser Mondphase steht der Mond da recht gut sichtbar am Himmel. Das heißt, man sieht ihn, gut, auch obwohl er schon am Untergehen ist, ne? Weil er noch recht nah an der Sonne dran steht. Ja, das ist eine schmale Sichel. Und was auch dazu kommt, ist, dass in der Jahreszeit auf der Nordhalbkugel sehr viele Wolken sind, die das Licht sehr gut reflektieren. Das heißt, da ist dieser Erdschein dann einfach noch ein bisschen heller. Ja.
Das heißt, ich muss aber auch gleichzeitig eine Wolkenlücke finden, um es sehen zu können.
Natürlich, genau. Aber es reicht, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Kilometer weiter südlich ordentlich Wolken sind.
Ja, das ist das Schöne. Da können wir die großen Dimensionen ausnutzen für uns. Ja.
Genau. Und ich finde, das schaut irgendwie einfach, ja, cool aus, dann einfach bewusst zu werden, dieser Kugelgestalt des Mondes. Ich finde, da kommt irgendwie so dieser 3D-Effekt noch besser heraus als sogar bei Vollmond. Ja? Wenn man diese beleuchtete Sichel sieht und dann halt den Rest der Kugel, die unbeleuchtet ist, hat man irgendwie so ein bisschen so einen 3D-Flash, finde ich. Irgendwie, ja. Und das ist, wie gesagt, kurz nach Neumond. Also der Mond muss eine schmale Sichel sein, damit man es am besten sieht. Das heißt, zwei Wochen vor dem
27. Supermond. April, das wäre der 13. April. So
genau, also am 13. ist, glaube ich, der Neumond und dann so 3 Tage danach
Ah, okay.
Damit auch schon eine Sichel ist. Also so 15. 16. April rum. Mhm. Da ist das, hat man die beste Chance, das zu sehen, ja. Jetzt sind wir aber auch schon durch mit dem Mond, weil wir zwei lieben ja den Mond, aber er kommt jedes Mal vor, drängt sich immer vor.
Der Mistfink, ja.
Das ist wirklich wahr. Dabei gibt es ja noch jede Menge andere interessante Dinge da oben zu sehen. Also was jetzt auch schon langsam wiederkommt, sind nämlich Jupiter und Saturn.
Die waren weg?
Die waren weg, genau. Die waren,
wo waren die denn hin?
Wir haben uns leider zu schnell bewegt. Also wir sind auf die andere Seite der Sonne geflogen und dadurch waren Jupiter und Saturn uns gegenüber, also hinter der Sonne. Und dann sehen wir sie natürlich nicht am Nachthimmel. Aber jetzt sind wir quasi schon genug wieder, haben wir uns genug weiter bewegt und jetzt sehen wir sie schon langsam wieder. Aber ja, in der Morgendämmerung erst so ab 4 Uhr früh, 4:30. Ja, das ist ein Tipp für die Frühaufsteher. Ich werde noch bis zum Sommer warten.
Partypeople, weil dann bestimmt sind, dann ist dann wieder, ist dann die Corona-Pandemie ist dann vorbei und alle kommen morgens um 5 von der Party und gucken sich den Saturn an.
Eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Ja. Das könnte sein, ja.
Aber also, wird nicht passieren, weil also ich hatte noch nie im Club ein Teleskop dabei. Noch nie. Auch noch nicht gut, mal Fernglas.
Für Jupiter und Saturn brauchst du ja gar kein Teleskop. Die sind ja auch schon ganz schön, wenn man sie einfach nur so sieht. Sind immer noch recht nah aneinander dran.
Ja.
Also nicht mehr so nah wie dann im Herbst und Dezember, wo ja diese Konjunktion war, wo sie quasi übereinander gelegen sind. Aber ja, man kann noch ein bisschen warten und dann sind sie auch schon in der Nacht zu sehen, wenn man nicht so früh aufstehen will. Also sind jetzt bis zum Herbst sind sie dann jetzt wieder zu sehen und immer besser.
Ah ja. Genau. Übrigens fällt mir ein, wo wir drüber reden, Clubs und Teleskope, unter der Sendung zum Februarhimmel gab es ein paar hilfreiche Kommentare zur Frage, was für ein Teleskop oder was für ein Feldstecher kann man sich denn kaufen, wenn man Himmelsbeobachtung betreiben will.
Ja, voll.
Stellt sich raus, es ist kompliziert, aber es gibt Hilfe.
Genau, also da bin ich auch gar nicht so die richtige Adresse, weil ich bin ja nicht wirklich Amateurastronomin, also ich beobachte nicht wirklich den Himmel mit einem Teleskop. Ich habe gar kein Teleskop. Ich beobachte den Himmel sehr gerne einfach so. Also einfach, ich schaue einfach gern nur rauf. Aber
und läufst dann gegen Laternenpfähle und
genau. Fall in Löcher. Ja.
So, Jupiter, Saturn.
Und dann gibt's noch einen Meteorschauer, aber keinen besonders tollen.
Egal.
Also
immerhin.
Egal.
Wir nehmen alle, wir sind so verzweifelt, wir nehmen alle Schauer.
Ja, es ist auch ein bisschen ein Verzweifeln, nein, Verzweifeln, ist ein bisschen grob gesagt. Das Problem ist, es sind die Lyriden.
Weil sie aus dem Sternbild Lyra kommen.
Exakt, die Leier, ja.
Leier, das war das deutsche Wort, ja,
okay. Genau. Nur das Problem ist, die Leier ist ja ein Sommersternhimmel, das heißt, die ist jetzt noch nicht so richtig aufgegangen, erst in der zweiten Nachthälfte. Wird man die sehen, also erst in der zweiten Nachthälfte kommt der Bereich des Himmels, aus dem die Meteore zu kommen scheinen,
ja.
Hervor. Ja. Auch blöd ist, dass
kommen die denn vorher auch schon? Nee, ne? Vorher kommt ja, von denen nichts in unserer Atmosphäre an und verglüht
so
vor sich.
Kommt schon, aber natürlich, da sie von der Leier von diesem Punkt am Himmel, oder von dieser Gegend am Himmel zu kommen scheinen,
ja,
sind dort natürlich auch die meisten quasi dichter beieinander und ja, dann sieht man okay, sie besser. Das ist so, wie wenn man halt dann einfach vorbeischauen würde.
Mhm.
Sieht man auch noch einige natürlich in den Randbereichen dieses Meteorstroms, ne, soll man sagen. Aber es sind dann halt einfach nicht mehr so viele.
Mhm.
Also ja, und das Gute an oder das Schöne an so Sternschnuppennächten finden ja Leute, wenn dann so viele hintereinander kommen und nicht nur die eine Sternschnuppe oder
eben
die drei.
Ja, das muss halt knallen. Ja.
Ja, also der knallt nicht, vor allem nicht, weil ja am 23. April ja schon fast der Supermond da ist. Also da ist einfach schon zu hell. Da ist der Mond da und der Mond irgendwie so 80% beleuchtet oder so.
Okay.
Und das ist einfach, da ist der Himmelshintergrund dann halt einfach schon zu hell, als dass man noch viele dieser Sternschnuppen sehen würde.
Mistmond, ja. Ich sag's dir, der muss weg. Können wir da nicht irgendwas anderes hinmachen, was ähnlich viel Masse hat, aber dunkel ist?
Man könnte es vielleicht irgendwie schwarz anmalen.
Stimmt, der dreht sich, stimmt, das ist ja, muss ja auch nur eine Hälfte schwarz anmalen. Ist ja dann,
stimmt, ist aber die richtige Hälfte
anmalen. Sehr praktischer anmalen. Himmelskörper.
Ja. Ja, obwohl der Mond ist ja eigentlich dunkel, das ist ja auch lustig. Hast du schon mal einen Mondstein gesehen? Der ist irgendwie dunkelgrau.
Also bestimmt habe ich schon mal einen Mondstein gesehen, weil im Naturhistorischen Museum liegt sowas ja drin.
Genau.
Aber
die sind dunkelgrau.
Ja, stimmt. Alles, was
das
so
ist vollkommen absurd.
Naja,
das sieht nur hell aus.
Da scheint halt so brachial viel Sonne drauf.
Ja. Genau, so ist es, ja. Also das mit dem Schwarz anmalen, es müsste schon eine wirklich ganz besondere,
ja, so Venta,
besonders effektive Farbe sein.
Venta Black. Gibt's so, ach, genau. Neulich so auch einen Podcast drüber gehört, über das schwärzeste Schwarz aller Zeiten. Verlinke ich in den Shownotes. 99% Invisible war das.
Cool.
Zu machen, schwarz.
Das müssten wir mal ausprobieren. Also wenn jemand eine Rakete und einen großen Kübel
genau.
zur Verfügung hat.
Einfach mal ein bisschen Venta Black. Das absorbiert irgendwie 99,9% allen Lichtes. Und wenn du einen Würfel hast, der in Venta Black lackiert ist und den auf eine Fläche stellst, die in Venta Black ist, kannst du den Würfel nicht mehr von der Fläche unterscheiden.
Tatsächlich?
Ja, das muss total krass sein. Oder zumindest, ich weiß nicht, war es Venta Black oder war es das, was danach erfunden? Also, ja, es ist wirklich sehr faszinierend.
Okay. Es ist wahrscheinlich so, dass das sogar die Struktur der Oberfläche verändert, ne? Und ein bisschen wellig macht, ne? Weil eine nicht glatte Struktur absorbiert ja viel mehr Licht. Ne?
Weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht.
Hm.
Aber wir werden sehen, also beziehungsweise hören. Wir können es ja nochmal nachhören beim genau. Kollegen Roman Mars, genau.
Auf jeden Fall, den Mond malen wir nicht an und wir warten einfach auf den nächsten besseren Schauer, den man dann wieder sieht. Und sonst ist planetentechnisch nicht mehr so viel los. Der Mars ist noch da, gerade noch, aber ist jetzt auch gar nicht mehr so hell und beeindruckend, ist halt immer noch so ein orange-rötlicher Punkt und eher so am Abend, ne? Am frühen Abend schon, also oder gerade noch, ne? Da ist er im Westen zu sehen und geht dann auch bald mal unter. Was cool ist jetzt, ist, glaube ich, auch einfach sich so den Sternenhimmel als ein Ganzer anzuschauen und zu schauen, wie der sich gerade verändert. Also man sieht das, na gut, ich bin schon wieder managing expectations, ja. Nein, es verändert sich jetzt nicht so super schnell, ja. Aber ich finde, man sieht gerade total gut so den Unterschied zwischen dem Winter, dem Wintersternenhimmel und der anderen Hälfte, dem Frühlingssommer. Ja? Also es ist irgendwie, im Winter sind ja die ganzen hellen Sterne. Die sind einfach durch Zufall, mehr oder weniger, mehr helle Sterne am Himmel zu sehen, als wenn wir in die andere Richtung schauen. Und das sieht man irgendwie gerade gut, wenn man sich an so einem lauen Frühlingsabend hinsetzt und raufschaut, dann ist so die westliche Hälfte des Himmels da noch voller heller Sterne. Das sieht man noch, die ganzen Wintersterne, ja. Und auf der anderen Seite, da kommt dann nicht mehr viel nach, ja. Das ist irgendwie so, man sieht gerade so den Winter verschwinden im Westen unterm Horizont.
Im Westen verschwindet der Winter, was für ein schönes, ja.
Und was man gerade, ein Sternbild, das man auch gerade sehr gut sieht, ist der große Wagen.
Ja.
Und der ist, also den sieht man ja immer. Der geht ja nie unter. Der ist zirkumpolar, so nennt man das. Sternbilder, die man, die sich um den, also alle bewegen sich um den Pol herum. Eigentlich ist das ein blöder Name, weil alle Sterne sind zirkumpolar. Alle gehen um den Pol herum. Aber er ist quasi zirkumpolar um den Pol herum immer zu sehen. Er ist immer am Himmel, so.
Warum nennen wir den eigentlich großer Wagen, obwohl das Ding Ursa Major heißt, oder? Der heißt doch Ursa Major, also großer Bär. Große Bärin. Ursa. Ursus ist der Bär, Ursa ist die Bärin. Große Bärin.
Große Bärin, korrekt.
Warum das nennen wir es großen Wagen?
Das ist, weil der große Wagen die sieben hellsten Sterne im großen Bären sind.
Ha!
Ha! Und es ist einfach so, dass wir den großen Wagen dann eigentlich fast immer sehen, also die Sterne sind hell genug, dass man sie auch bei Stadtlicht sieht und die Pfoten und den Kopf vom Bären bestehen aus dunkleren Sternen. Das heißt, die sieht man nur, wenn es ganz dunkel ist. Ja.
Ah, verstehe, ich gucke gerade das.
Der Wagen ist also, die Kiste vom Wagen wäre der Bauch vom Bären und die Deichsel, dort wo man, ja, wo man die Pferde dran schraubt, ne?
Ja.
Schraubt nicht. Das ist der Schwanz vom Bär.
Ah, okay, also wäre der Kasten vom Bär gar nicht der Bauch, sondern eher so der Schinken. Also der obere Rücken sozusagen.
Richtig.
Weil der
das stimmt, ja, ne, ich esse kein, ja, Fleisch, insofern kenne ich mich da nicht so gut aus. Vor allem nicht bei Bären.
Ja, ich esse nicht so oft Bär.
Bauchrücken, egal. Super. Also es ist so der ganze Oberkörper irgendwie, also Körper, ach man, Bärenphysiologie, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hat er unten am Kasten, unten dran,
es gibt in der
noch
Wikipedia,
zwei Pfoten.
Genau, es gibt in der Wikipedia ein sehr schönes Bild, wo man das sehr gut erkennen kann, den großen Wagen als Teil der großen Bärin, ja.
Genau. Und es ist halt einfach so, dass sich der Wagen, weil er halt so eine markante Form hat, mhm, und aus den hellen Sternen besteht, hat sich das dann halt irgendwie so durchgesetzt, dass der einen eigenen Namen bekommen hat. Ist aber eigentlich ist der große Wagen ja gar kein Sternbild, sondern nur Teil des größeren Sternbilds, ja, des großen Bären. Ich bin da nicht so streng irgendwie. Aber ja, die Sache ist die, dass der jetzt gerade in der Jahreszeit im Frühling jetzt am späteren Abend ziemlich genau über unseren Köpfen im Zenit am Himmel steht. Ja. Also jetzt ist er ganz oben und das ist halt schon sehr auffällig irgendwie. Ja. Und man sieht ihn im Herbst auch, aber da ist er ganz unten, ne, unterhalb vom Polarstern, nahe am Horizont.
Ja.
Einfach weil wir da halt in die andere Richtung schauen. Hm?
Als Städter sieht man das ja dann praktisch gar nicht, ja.
Selten, ja. Das ist der große Wagen. Und der ist irgendwie recht praktisch, so als Orientierungshilfe, weil mit dem Wagen kann man dann immer allerhand andere Sterne und Dinge finden, wie zum Beispiel den Polarstern, das weißt du, oder? Den großen Wagen, Polarstern.
Nee, den Zusammenhang kenne ich auch nicht.
Wenn man vom Wagen die hinteren beiden Sterne der Kiste,
ja,
beziehungsweise die vordere, die Brust des Bären, ja?
Also was, ja, genau, also
die Rückseite des Wagens.
Nicht da, wo die Deichsel befestigt ist, sondern auf der anderen Seite.
Richtig, ja. Genau, diese beiden Sterne hernimmt, ja, und sich denkt, das wäre ein Pfeil, und den Abstand zwischen den beiden Sternen einfach fünfmal geradeaus nach oben verlängert,
ja,
so, dann zeigt der genau zum Polarstern.
Ist ja ein Ding.
Ja, genau. Also einfach die hinteren ja, beiden fünfmal verlängert und dann ist man am Polarstern.
Und das ist tatsächlich eine Gerade auch. Also das.
Mehr oder weniger, ja, genau. Ja, ja, das ist recht praktisch, genau.
Und der,
genau,
Polarstern hängt ja wiederum am kleinen Wagen, genau, den ich aber von alleine noch nie in meinem Leben gesehen habe.
Also, ja, weil der ist auch nicht so hell, ja, genau. Das sieht man meistens nur, also der schaut ziemlich ähnlich aus wie der große Wagen, nur seine Deichsel ist in die andere Richtung gekrümmt.
Mhm.
Ja, und der Polarstern ist die Spitze der Deichsel.
Ja.
Und die Kiste ist dann halt auf der anderen Seite und ist halt kleiner. Aber ist auch ein Bär übrigens, genau, ist der kleine Bär. Ja. Also das mit Wagen und Bären, das haben wir nicht so.
Ist tatsächlich der kleine Bär oder die kleine Bärin auch? Ursa oder Ursus?
Ist, glaube ich, auch eine Bärin. Babybär, ja.
Babybär.
Genau. Die Bärin, das hängt ja mit der ganzen mythologischen Geschichte zusammen. Mhm. Das ist ja Kallisto, der große Bär ist ja eigentlich Kallisto, die von Hera aus Eifersucht natürlich in einen Bären verwandelt wurde. Und die Geschichte ist die Geschichte, die hängt auch mit einem anderen Supersternbild zusammen, das man im Moment gut sieht, so ein anderes Frühlingssternbild, nämlich dem Bärenhüter.
Bärenhüter.
Mhm. Der ist quasi neben dem großen Bären und, ja, hütet den Bären. Und die Geschichte ist die, dass dass Zeus eben eine Affäre hatte mit Kallisto,
mhm,
Hera Kallisto in einen Bären verwandelt hat. Und dann war da noch die Geschichte mit Kallistos Sohn, also dem unehelichen Kind von Zeus, ne?
Mhm.
Der dann, also 20 Jahre später oder wie auch immer, im Wald gejagt hat,
ja,
und drauf und dran war, seine eigene Mutter zu erschießen.
Mhm.
Und Zeus natürlich wie immer dabei.
Ach so, weil sie eine Bärin war. Weil sie
eine Bärin,
ja,
war,
natürlich,
richtig.
Ja,
genau.
Ist ja klar.
Genau, ui, die Geschichte habe ich jetzt nicht gut erzählt.
vielleicht habe ich auch nicht hinreichend, also nicht genug aufgepasst, kann ja sein.
Ja, es war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Egal. Und Zeus hat sich ihnen quasi erbarmt, dem Mutter-Sohn-Paar, und hat Arkas, den Sohn, nicht seine Mutter erschießen lassen, sondern hat sie beide in den Himmel hinauf
erhoben.
In Sicherheit gebracht, quasi. Okay. Genau. Und jetzt sind sie da beide nebeneinander und folgen einander am Himmel. Es gibt aber noch eine andere Geschichte.
Ach du je.
Und die habe ich gelesen und habe mir gedacht, die wird dir gut gefallen. Und zwar ist es die, es geht um das gleiche Sternbild, den Bärenhüter, dass das in Wirklichkeit Ikarius darstellt. Also nicht Ikarus, sondern Ikarius, da ist noch ein I drinnen. Mhm. Und das war der Mann, der den Menschen den Wein gebracht hat.
Och, war das, ich dachte, das wäre Bacchus gewesen oder so.
Das war, genau, Dionysus, Bacchus bei den Römern, Dionysus, genau. Dionysus, der Gott, der natürlich hat Ikarius den Wein von Dionysus bekommen. Aus irgendeinem Grund hatten die da irgendwie eine Freundschaft, ein besonderes Verhältnis miteinander aufgebaut, und Ikarius hat dann aber den Wein den anderen Menschen auch gegeben.
Okay, verstehe.
Es hat den Wein quasi unter seinen Freunden irgendwie mal verteilt, und die waren misstrauisch, weil sie betrunken wurden und nicht wussten, was das ist. Sie kannten ja den Wein vorher noch nicht und haben sich gedacht, der gute Ikarius will sie vergiften. Und haben ihn umgebracht.
Ja, und zack, hängt er da oben rum.
Und zack, genau. Und so waren sie, die alten Griechen. Und seine Tochter hat ihn gefunden.
Ja. So waren sie, die alten Griechen.
Kann man ja so sagen, weil die neuen Griechen sind nicht mehr so. Nee.
Der Grieche ist heute ganz anders, genau.
Wir haben ein bisschen Pauschalurteile verteilt.
Genau. Wir haben keine Vorteile, nur Griechen haben Vorteile.
Und nur gegenüber den Alten haben wir Vorurteile. Ja. Und dann war die Sache so, dass eigentlich recht tragisch. Also seine Tochter hat ihn gefunden und war so zerstört, dass sie sich erhängt hat. Und Dionysus war ziemlich sauer und hat Athen mit einer Plage bestraft, in der alle unverheirateten Frauen dem Wahnsinn verfallen sind und sich auch aufgehängt haben. Das hat natürlich den Athenern nicht getaugt, wenn sich alle unverheirateten Frauen plötzlich irgendwie aufhängen. Und dann haben sie begonnen, Ikarius zu verehren und bla bla bla. Und dann war die Plage vorbei und dann war alles in Ordnung. Ja, so war das.
Ich amüsiere mich gerade noch über, das hat natürlich den Athenern nicht getaugt. Ach, das passt uns jetzt aber gar nicht. Ja.
Sowas Dummes. Sowas. Ne? Was machen wir jetzt mit den ganzen verrückten Weibern? Naja, wie auch immer. Wie auch immer dieses Sternbild da in den Himmel gefunden hat. Es ist ein ziemlich cooles Stern, der hellste Stern in diesem Sternbild. Arcturus. Überhaupt einer der hellsten Sterne am Himmel. Der hellste Stern am Nordhimmel, definitiv. Und er ist auch so ein wunderschöner orange-rötlicher Punkt am Himmel. Mhm. Und man findet den ganz leicht mit dem großen Wagen wiederum, den großen Wagen, so wie vorher beim Polarstern. Wenn man ihn quasi in die andere Richtung nimmt, den Wagen, dann kann man damit Arcturus finden. Und zwar ist es die Deichsel vom großen Wagen.
Ja.
Wenn man diesen Bogen der Deichsel so nach unten weiterzieht, den Bogen, ja.
Dann, ach je, da muss man dann aber schon ein bisschen, da braucht man dann aber, also nicht einfach gerade verlängern. Schon,
es ist okay, weil es sind ja sonst nicht so viele helle Sterne da. Das heißt, kann da jetzt gar nichts falsch liegen. Wenn man so die Deichsel vom großen Wagen am Himmel sieht und dann so diesen Bogen dieser drei Sterne einfach weiter verlängert, dann kommt man zu einem rötlichen, orangen, hellen Stern, und das muss Arcturus sein, da ist sonst nichts. Das ist ein cooler Stern, also der ist irgendwie, eigentlich sehr sonnenähnlich, nur ist er uns ein paar Milliarden Jahre voraus. Ne?
Das heißt, der macht's nicht mehr lang.
Der macht's nicht mehr lang, genau. Also der hat schon seine rote Riesenphase begonnen, drum ist er auch so orange-rot. Mhm. Der hat sich schon ausgedehnt, aufgebläht, 25-fach aufgebläht hat er sich schon. Das heißt, der ist jetzt knapp 40 Millionen Kilometer Durchmesser. Die Sonne ist 1,5 Millionen Kilometer Durchmesser. Also, ja. Das ist schon fast die Bahn vom Merkur, ja. Nicht ganz, aber fast. Dieser einzelne Stern, der einzelne fette rote Riese groß ist, ja.
Da ist aber auch dann auch, ich habe gerade so eine Vorstellung von, also die Bahn vom Merkur, also jetzt bezogen auf die Sonne, ja?
Ja, genau.
Also so ein Riesen, okay. Ja, ist da genau. Noch irgendwas anderes drin oder ist es nur dieser Stern?
Das ist nur ein Stern.
Also da ist nicht noch irgendwie, da fliegen jetzt nicht noch irgendwelche Dingsbums-Ruiden drin rum und so, okay.
Nee, das ist nur riesiger, heißer aufgeblähtes Plasma, ja, genau. Krass. Also nicht ganz so heiß wie die Sonne, vor allem in den äußeren Bereichen. Das ist ja genau das Ding, warum die rot werden. Wenn sie sich aufblähen, dann kühlt die äußere Schicht ab. Innen drinnen wird's heißer, drum dehnen sie sich aus und dann kühlt die äußere Schicht ein bisschen ab durch die Ausdehnung und dadurch wird's röter, weil kühleres Material, also immer noch sternenheiß, ja, aber ein bisschen weniger heiß, das leuchtet dann eher so orange-rötlich und nicht mehr weiß-gelb wie die Sonne. Ne? Also der ist ziemlich cool. Cooler Stern. Einfach, ich stelle mir den gern, also ich schaue mir den einfach gern an und stelle mir dann vor, wie groß die sind. Also bei Beta Geuze mache ich das sowieso gern, weil die ist ja irgendwie so Jupiterbahn-Durchmesser groß. Also noch um einiges ist irgendwie.
obwohl sie ja gar nicht so groß ist wie gedacht, ne? Da gab es doch neulich, hatten wir doch auch irgendwie.
Da war irgendwas, ja, aber sie ist immer noch riesengroß. Also ich glaube, sie ist jetzt irgendwie sie ist jetzt irgendwie 700 Millionen Kilometer statt 900.000, ja gut, keine Ahnung.
Da will man ja vielleicht auch mal nicht so sein, ne?
Ja, genau. Es ist egal, im Grunde. Ich hatte immer die astronomischen extragalaktischen Skalen, ja, im Kopf, wo ich mir denke, naja, mein Gott, ja.
Genau.
Ein Faktor 2, ist doch egal. Ja. Ja,
stimmt.
Alles ist das Gleiche.
Ist ja Platz genug. Und wenn man lang genug wartet, dann wird ja nur noch mehr Platz. So, ja.
Stimmt. Ja, genau. Aber der wird auch explodieren, aber das dauert noch eine Zeit.
Jetzt also Arcturus.
Genau. Nicht so spektakulär wie Beta Geuze, weil er ja auch nicht in einer Supernova explodieren wird, sondern wie die Sonne in so einer quasi langweiligen, langsamen Explosion. Also immer noch recht hübsch zum Anschauen aus sicherer Entfernung, aber
ja. Heute Abend mal wieder die Doctor Who-Folge vom vom Ende der Erde gucken.
Ah, ja, genau. Ich finde ja Doctor Who ein bisschen langweilig irgendwie.
Ja, vieles davon ist auch langweilig, aber vieles halt auch nicht. Und dann, ich finde, das gleicht sich dann ganz gut aus.
Ja, na gut, was haben wir noch? Speaker haben wir noch.
Speaker,
der Hauptstern der Jungfrau. Und wenn man jetzt von Arcturus den Bogen weiterverfolgt quasi, also nochmal ein Stückchen so sich weiter schwingt, den gleichen Bogen, den man schon vom großen Wagen so runtergegangen ist, ja? Dann kommt man zu Speaker und ist auch wieder sehr hell. Nicht rötlich, sondern eher so weiß-bläulich, weil es ein riesen fetter, junger, heißer, blauer Stern ist. Beziehungsweise eigentlich sind es sogar 4 Sterne. Das ist ein Doppelstern. Das heißt, man schaut sich diesen hellen Punkt an und man kann sich vorstellen, dass da gleichzeitig 4 Sterne in 2 Paaren einander sehr eng umkreisen. Also es ist ein sehr enger Doppelstern. Man sieht die auch im Teleskop nicht als Doppelstern, sondern auch im Teleskop ist es immer nur noch ein Stern, weil sie so eng beieinander sind. Ja.
Ah, da unten ist Speaker. Okay, ja.
Genau, weiter unten. Ja, genau. Also den Bogen so ist dann fast schon ein Halbkreis, den man da gemacht hat, ne? Wenn man den Bogen so weiter verfolgt. Das ist Speaker und dann gibt es noch ein Sternbild, das auch noch ziemlich auffällig ist, und zwar ist das der Löwe.
Ja gut, von dem haben wir ja sogar schon reichlich oft gehört. Warum eigentlich? Was ist denn da das Besondere?
Haben wir vom Löwen?
Also jetzt nicht wir beide hier, aber ich habe so das Sternbild Löwe ist irgendwie.
Ja, vielleicht weil es eins der wenigen Sternbilder ist, die wirklich ein bisschen zumindest so aussehen, stimmt, wie das, was sie sein sollen. Ja.
So eine Sphinxform so, ne?
Ja. Ja, genau, der sieht aus wie der Sphinx von der Seite. Ja, genau. Ich finde, der sieht aus wie ein Bügeleisen. Aber, na gut.
Ja, so, wirklich so despektierlich mit dem armen Universum umzugehen. Aber stimmt, sieht aus wie ein Bügeleisen, ja.
Ja, und ist ein schönes Sternbild, hat viele helle Sterne und ist genau auf der Ekliptik. Mhm. Also Regulus, der Hauptstern im Löwen, ist ziemlich genau sitzt ziemlich genau auf der Ekliptik, also auf der Ebene des Sonnensystems drauf. Ja. Das heißt, der wird auch immer wieder mal vom Mond bedeckt. Da waren wir letztes Mal schon dabei beim Advanced Nerding, ne, wie man die Bedeckungen von Sternen vom Mond mit Teleskopen nachverfolgen kann. Und Regulus ist auch ein super Kandidat dafür. Ist nicht so oft. Das nächste Mal passiert das erst 2026. Also hast noch ein bisschen Zeit zum Üben.
Ach, das ist, wenn dann, warte mal, 2006, nee, doch nicht, 36 gehe ich in Rente. Nee. Ja, ich bin jetzt in einem Alter, da denkt man über sowas nach. Ja.
Damit du dann in deiner Rente genug zu tun hast, genau. Dann kaufst du dir ein Teleskop und beobachtest die Bedeckung Regulus.
Ein Teleskop, eine Heizdecke von Opa und dann setzt du dich draußen im Garten.
Genau. Es hört sich doch recht idyllisch an.
Irgendwie. Ja, doch, durchaus. Ja. Auch nur noch den richtigen Garten. Ja, und das Haus da dran natürlich.
Das Haus und überhaupt.
Und überhaupt, genau.
Ah, das hast ja noch ein paar Jahre, das ergibt sich schon.
Irgendwas kriegen wir da hin, ja.
Und dann, das war es eigentlich auch schon von den Sternen. Also das ist übrigens auch das Frühlingsdreieck.
Das Frühlings.
Arcturus, Spiker und Regulus. Das sind so die einzigen drei gescheit hellen Sterne am Frühlingshimmel. Und es ist, weißt du, da gibt es nämlich das Sommerdreieck und das Herbstviereck und das Wintersechseck. Weil da so viele helle Sterne sind. Ja. Ja. Und dann gibt es im Frühling nochmal ein Dreieck. Das ist irgendwie, es hat sich so etabliert, das mögen Leute gern, weil man so Muster in Sternen am Himmel entdeckt.
Es erzählt sich halt auch schön, wenn man ein bisschen angeben will. Sag mal, das Frühlingsdreieck, das erkennt man,
genau,
wie Sternen sie heißen. Man muss nicht viel wissen, um echt unglaublich gebildet auszusehen, wenn man über so ein Frühlingsdreieck redet. Ja.
Absolut. Gar, ich habe das Gefühl, dass das mit vielleicht auch ein Grund ist, warum diese Dinger so beliebt sind.
Ja, eben.
Leute beeindrucken kann.
Genau.
Ja.
Nachts vorm Club.
Das Frühlingsdreieck. Na, ich glaube, das Supermond.
Ich bin die Ruth. Darf ich dir mal kurz was erklären? Möchtest du noch auf ein Frühlingsdreieck mit mir raufkommen?
Wer weiß, vielleicht bin ich schon verzweifelt genug, wenn dann im Mai endlich wieder mal Lokale aufsperren. Ah, Gott.
Apropos Mai, bevor das jetzt noch unangenehmer wird und die Leute merken, wie verzweifelt wir wirklich sind, beenden wir einfach dieses Trauerspiel. Ja,
bin ich voll dafür.
Und freuen uns auf den Aprilhimmel bzw. auf den Maihimmel, der dann ja nächsten Monat kommt. Vielen Dank, Ruth Grützbauch.
Bitte gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.